Weiter Versuch. Sind wir zu hören? Sind wir zu sehen?
Ja, das sollte so sein.
Ziemlich viele Handicaps hier heute. So, wir haben uns beim letzten Mal voneinander gelöst, nach etwa der Hälfte unserer Fragen. Habe ich richtig begrüßt?
Wir haben gar nicht begrüßt.
Ich fange nochmal an. Vielleicht schneiden wir den Rest weg. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes in altbewährter Runde, denn wir machen auch Teil 2 von Grundgangarten der Galopp. Und bei uns ist wieder unser lieber Freund und Partner in der Online-Akademie, Chris Debski.
Einen schönen guten Abend dir alle.
An meiner Seite mein lieber Mann, Wolfgang Krischke.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich entschuldige mich einmal für die Startschwierigkeiten heute Abend. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns und wir kommen gut über die Runden.
Stimmt. Genau.
Ja, diese Konstruktion ist ein wenig wackelig, auf der die Kamera steht, und die ist uns eben tatsächlich abgestürzt. Sollte jetzt halten. Wir werden uns so wenig wie möglich bewegen. Unser Thema, der Galopp, hat beim letzten Mal schon ein paar tolle Momente des Erkenntnisgewinns gebracht. Diesmal möchte ich sehr gerne zum Beispiel auf so, was machst du?
Aus da oben.
Ja. So. Auf solche Besonderheiten eingehen, wie das Hebeln mit dem Korb oder Reiterfehler im Galopp. Wir beginnen mal mit einer Frage von der Nancy so und so. Die fragt uns: Hallo, meine Ponystute hebt sich beim Galoppieren aus dem Schritt vorne raus und hebelt sich hoch. Wo fehlt es ihr noch und mit welchen Übungen kann ich ihr helfen? So der Klassiker. Also hast du dich mal gefragt, warum sie das macht?
Es kann auch sein, dass dein Pferd sich ganz korrekt benimmt beim Angaloppieren und dass es für dich die Hebeln anfühlt. Denn wenn du einen guten Angalopp hast in der Schulgaloppart, dann fühlt sich das so an, als wenn das Pferd vorne hochspringt. Ja, es springt hoch, aber das wird es vielleicht nicht was durch das Abstoßen der Vorhand machen, sondern weil es tatsächlich einen richtigen Ansprung im Galopp
sie
macht.
Sie sagt, hebt sich vorne raus und hebelt sich hoch. Ja.
Also, kann beides. Also sagen wir mal so, wenn es das Richtige ist, was sich für manche Leute, die das die ersten Male so erleben, ganz blöd anfühlt, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, das kann sich manchmal wie Buckeln erstmal anfühlen, ist aber gar nicht so, sondern ist der richtige Galopp. Sollte es sich tatsächlich raushebeln, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass dein Pferd den Zügel nicht so akzeptiert, wie es das sollte. Das heißt, sich an den Zügel stellen lässt, sondern sie dem Zügel ausweicht, den Kopf hochreißt und dann nach oben springt, mit der Vorhand sich abdrückt. Dann musst du mit deinem Pferd üben, dass es wirklich den Zügel akzeptiert, dass es in einer ganz leichten Anlehnung anspringen könnte und den Kopf in der richtigen Haltung hält.
Ich würde es genau das Gleiche sagen, würde nur vermuten, dass dein Pferd die ja doch sehr anstrengende Rumpfheberaktivität, die ja hinten in der Hinterhand beginnt, das Pferd muss Last aufnehmen, dann muss es sich vorne hochheben, mit dem Reitergewicht zusammen, nach vorne oben zum Angaloppieren gehen. Das geht gefühlt für ein Pferd ein bisschen leichter, wenn man dabei mit dem Hals nach oben schmeißt, weil einfach das die Rumpfheber ein bisschen unterstützt. Und wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat als Pferd, findet man das praktisch. Da ist das natürlich nicht weder schulgemäß noch besonders nützlich für uns ist. Wenn ein Pferd das in freier Natur macht, den Kopf hochwerfen, geht es davon nicht kaputt. Aber wir Reiter sitzen ja da drauf und dann knickt uns die Halswirbelsäule weg. Also, Pferd ist nicht nachgiebig im Genick und hat sich was angewöhnt, hat sich eine Interpretation erlaubt, gegen die du nicht keine guten Argumente hast bislang oder dich nicht traust. Chris, was hast du denn dazu?
Ja, ich würde mir das auch auf jeden Fall mal komplett anschauen. Wird, wenn man jetzt selber guckt, auf jeden Fall mich mal filmen und schauen, wie sitze ich denn da drauf? Lehne ich mich nach vorne? Gebe ich also der Vorhand vielleicht gerade mehr Gewicht, sodass das Pferd fast keine andere Chance hat, als einen Zusatzmechanismus anzuwenden, um mich samt dem Vorderkörper hochzubekommen. Ich würde auch mal schauen, wie trabt das Pferd denn an? Macht es da vielleicht ähnliche Geschichten? Also, dass da vielleicht halt eben auch so Tendenzen grundsätzlich da sind, den Hals mehr zu benutzen, statt Rumpfheber, also da eine Unterstützung zu haben, vorne einfach noch nicht leicht zu sein. Pferde, die, ich sag mal, ein bisschen Senkrücken haben, die mit der Lendenwirbelsäule von der Kruppe nach vorne abwärts gerichtet sind, also eher vielleicht auch sogar in Schubkraft stehen, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme da, fallen mehr auf die Vorhand und brauchen dann diese Kompensationsmechanismen oder gewöhnen die sich einfach schneller an. Ne, ich würde da so einfach mal auch schauen, funktionieren die Seitengänge richtig? Was macht denn da derjenige beim Antraben? Ist das richtige Bild vom Antraben da drin oder wird da so in diesen Renngalopp gegangen oder so, der hat man so den Springreiter vor Augen, der sich so ein bisschen nach vorne lehnt. Da haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen. Stimmt das alles so? Passt das? Und wenn das dann passt, dann muss man auf das Pferd gucken. Aber kann sein, es sind da viele Komponenten, die zusammenkommen.
Ja.
Ist schwer aus der Ferne zu sagen.
Dann habe ich die Stefanie Winkelmann. Was sind eurer Erfahrung nach die häufigsten Fehler, die beim Galoppieren gemacht werden? Ja, Chris hat eben schon einige genannt. Ja. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste finde ich, hart werden in der Hand. Urplötzlich dem Pferd die eigene Angst zu vermitteln und zu sagen, jetzt kommt was ganz Schlimmes, ich muss dich festhalten. Und nach vorne kippen.
Nach vorne kippen. Ist fast immer der...
Und den Kopf nach innen ziehen. Plötzlich will ich, dass mein Pferd so verrenkt im Kreis
läuft. Muss die Kurve ja kriegen, Kopf nach innen ziehen, innere Hand absenken und nach vorne lehnen. Das ist der häufigste und auch der gravierendste Fehler, den ihr machen könnt.
Mhm. Ja. Ich hätte noch ein paar. über Stress versuchen, das Pferd dazu zu bringen, anzutraben, also mit der Gerte draufhauen und irgendwie mit Sporen versuchen, ein Pferd, was gar nicht galoppieren möchte, anzugaloppieren. Also über Schmerzreize, Schmerzimpulse, Anschreien, Stress grundsätzlich erzeugen. Versuchen, das Tempo im Trab durch entsprechende Stressfaktoren zu erhöhen, bis es denn dann irgendwann mal vielleicht angaloppiert. Das sind so auch so Faktoren, die man so vielleicht eher so, sag mal, aus dem schlechten Reitunterricht auch kennt, wo dann so die Kolonne da durch die Bahn zieht und dann irgendwie einer auch versucht, da anzugaloppieren. Oder einer galoppiert an und irgendwas mit Stress kommt hinterher. Diese ganze Gewichtsthematik ist auf jeden Fall etwas, was wir gerade schon hatten, das komplette innere Bild einfach nicht stimmt und derjenige, der angaloppieren möchte mit dem Pferd, das Pferd in seinem Galopp eigentlich nur stört, durch ein entsprechendes Ungleichgewicht in die Bahn kippen, weil man so an irgendwie etwas denkt, Galopp ist etwas, wo ich mich irgendwie reinlegen muss oder so.
Ja, wie Motorradfahrer, ne?
Genau, ja. Ja, mehr die Steigbügel, leichter Sitz, der da so angedeutet wird, weil man es irgendwie da hinten leichter machen möchte. Da gibt es viele Faktoren, muss man sich tatsächlich anschauen.
Die Carmen Krei hat die nächste Frage. Man hat es ja mal so gelernt. Erst Schritt, dann Trab, dann Galopp. Muss das so sein? Oder kann ich nach der Schrittarbeit nicht auch erst kurz in den Galopp und dann den Trab machen? Ich habe beobachtet, dass der Trab nach dem Galopp viel angenehmer und lockerer war als bei herkömmlicher Reihenfolge.
Hängt vollkommen vom Pferd ab. Es gibt einige Pferde, die so ganz gut zu reiten sind, indem man den Galopp vorzieht. Oder wir machen ja in unserem Training auch, das empfehle ich auch immer wieder, Tage nur Schritt und Galopp und Tage nur Schritt und Trab. Wenn die Pferde noch nicht so konditioniert sind, dass man alle drei Grundgangarten schon voll rausreiten kann, ist das durchaus legitim, einfach so rumzumachen.
Dann kommt man nämlich auch an der einen Sache gut weiter. Und dann kann ich auch am Trab mal ein bisschen tüfteln und auch aufhören, wenn ich was erreicht habe und muss nicht nur so, jetzt muss man auch noch galoppieren. So.
Würde ich mir nicht zerreden lassen. Mhm. Wenn das gut funktioniert, einfach weitermachen.
Soll ich mal probieren? Die Pferde auf der Weide diskutieren das ja auch nicht. Die galoppieren auch einfach an.
Ja, ist das besser mit dem Licht?
Chris? Ist okay, ja.
Das ist schlimm besser. Lass ruhig so. Den lasse ich so. Okay, jetzt kann ich nämlich auch wieder lesen. Es war schon so finster hier. Die Kamera gleicht das ein bisschen aus. Anja Schupp, mein Kamark-Pferd hatte während des Wachstums Probleme mit den Knien und schlabberigen Sehnen und Bändern. Ein schön gesetzter Galopp ist für ihn sehr schwer. Wie kann ich den Galopp verbessern? Wenn ich galoppiere, dann nicht sehr lange auf dem Platz, da er das mit seiner schlabberigen Hinterhand nicht so lange halten kann. Im Gelände geradeaus lasse ich ihn auch schon länger galoppieren, vor allem auch bergauf.
Vom Prinzip her richtig. Sicherlich braucht dein Pferd Zeit, um die Technik richtig zu erlernen.
Auf Kurven.
Ja, und galoppieren lernst du nur durch Galoppieren, nicht indem du darüber nachdenkst. Du musst es tatsächlich tun. Natürlich nicht zu lange am Stück, dass das Pferd nicht den Mut und die Kraft an sich verliert. Es muss Mut zum Galopp haben, deshalb immer wieder neu angaloppieren, mit Freude neu angaloppieren. Und beim Galopp ist es so, häufig hat man so plötzlich eines Tages kippt der Hebel um und es funktioniert. Also da würde ich ruhig dranbleiben. Ich würde Seitengänge auch im Galopp üben. Zumindest ist das Travers, Schulter rein. Du kannst auch sehr gerne Schulter heraus galoppieren. Das hilft auch häufig den Pferden, die wenig Balance haben, wenn man abwechselnd Schulter rein, Schulter heraus. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ihr Schulter rein galoppiert, wendet das vorsichtig an. Wenn ihr es zu stark, zu schnell einstellt, das Schulter rein, springen die Pferde in Konter oder Außengalopp.
Oder Kreuzgalopp.
Ja, oder, ja. Oder Kreuzgalopp. Und deshalb braucht ihr ein paar Sprünge, 3, 4 Galoppsprünge, um das Schulter rein herzustellen. Wenn ihr plötzlich sagt, Schulter rein, fliegt meist die Hinterhand raus und der Galopp verändert sich.
Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Ich weiß, du bist schon ganz lange mit uns zugange, Anja. Trotzdem sage ich es nochmal, damit auch alle, die ein ähnliches Problem haben, wissen, wo der Frosch die Locken hat. Natürlich galoppierst du mit einem Pferd, das nicht gut balanciert ist, nicht die ganze Bahn. Nein.
Du galoppierst immer Zirkel.
Einen Kreis. Runden, am besten Mittelzirkel, ja, mit wenig Anlehnung an der Bande.
Nicht oben und nicht unten, dass das nicht Pferd dreimal Bande hat und plötzlich in die offene Bahn kommt. Dann wird die offene Bahn immer zum Problem. Also wirklich, was Christine sagt, Mittelzirkel. Und vielleicht auch versuchen, den Mittelzirkel nicht auszukosten, auch da die Bande wegzulassen, vielleicht 2 Meter Abstand von der Bande. Dann und kommen die da eher hin.
Im Schritt machen, genau diese Bahnfigur, schon ganz schön darauf achten, dass das Ding rund ist und keine Ecken hat. Dann auch im Trab, dort schon auch die Seitengänge auf diesem runden Zirkel. Und dann wird das Pferd sich auch trauen, weil es ja immer die gleiche Kurve ist. Und das wird dir wahrscheinlich helfen, zu einem besseren Galopp zu finden. Und das mit der schlapperigen Hinterhand.
Naja, wenn die noch nicht stark genug ist, braucht das Pferd Zeit. Aber die kriegst du die Hinterhand auch nur stark, indem du sie beanspruchst, indem du Pferd Aufgaben stellst. Vom Rumstehen wird die Hinterhand nicht besser und nicht stärker.
Genau, du sagst was ganz Wichtiges und da müssen wir auch nochmal so ein bisschen in das ganze Thema halt Muskelaufbau gehen. Die Muskulatur des Pferdes und auch beim Menschen ist das so, die wird gar nicht so sehr dadurch entwickelt, dass wir sie möglichst lange nutzen, das heißt am Stück, wenn ich also lange Strecken galoppiere, klar, da entwickelt sich auch etwas, aber das Interessante ist eher ein Intervalltraining, das heißt also, dass ich kurze Strecken galoppiere und die Muskulatur dann vielleicht halt mal noch für einen kurzen Moment wieder zur Ruhe kommen lasse und dann wieder beanspruche. Ja. Das heißt, ich würde da viel auch mit Übergängen oder Ideen mit dem Schritt arbeiten, dass ich sage, ich arbeite mit den Dingen, die dem Galopp zuträglich sind, arbeite vielleicht auch mit Schrittpirouetten, erarbeite das Renvers, das Travers sehr, sehr sauber im Schritt, auch ruhig nochmal mit in den Trab nehmen, weil wenn der Trab dann irgendwann zu anstrengend wird für das Pferd, dann kann es gut sein, dass es von alleine angaloppiert und sagt, oh nee, das können wir besser im Galopp machen, weil das wird jetzt hier irgendwie anstrengend. Und dass ich dann halt in Intervalltraining gehe, zum Beispiel eben auf dem Mittelzirkel und sage, okay, einen oder vielleicht noch nicht mal einen ganzen Zirkel galoppiere, dann wieder in den Schritt gehe, kurzen Moment anhalte und wieder neu angaloppiere. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann weiß das Pferd das auch und ich kann das wirklich dazu nutzen, dann den Kraftaufbau und den Muskelaufbau nach und nach zu erarbeiten und kann das Intervall, also sprich die Taktung, wie lange ich dann immer wieder angaloppiere, kann ich langsam erhöhen. Dadurch, dass es dann halt eben nicht so viele Galoppsprünge sind, wird es auch dann halt eine ruhigere Geschichte, wenn ich das Angaloppieren ziemlich gut hintereinander gesetzt habe. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, wenn ich mir also so ein inneres Bild schaffe von Angaloppieren, ist das nächste Angaloppieren, das nächste Angaloppieren, das nächste Angaloppieren, dann komme ich so vielleicht halt eben auch zu einem besseren inneren Bild wo ich die entsprechende Muskulatur, dieses Vorwärts-Aufwärts, dann eben auch entwickeln kann, auch über mein inneres Bild.
Ja, sehr schön. Die Steini vom Rehbruck sagt, sie hat gelernt, also ich habe gelernt, dass der Galopp auch eine lösende Übung sein kann. Kann es sinnvoll sein, steif Pferde relativ am Anfang der Einheit galoppieren zu lassen?
Ja, eben schon drüber gesprochen, war die erste Frage
Aber
heute.
ich glaube nicht, steife Pferde zu Anfang galoppieren zu. Also ich zitiere jetzt mal aus dem Reitgebisshersteller Jargon, wenn die noch so stark sind, die Pferde, und so gegen die Hand gehen, dann lässt man die mal ein bisschen galoppieren und dann werden die nach so 10 Minuten kriegt man die dann auch mal an den Zügel. Also das, ich habe da so ein bisschen, das hat ein Geschmäckle. Warum ist das Pferd steif? Warum ist es nicht gerade zu Anfang im Schritt so, dass wir Nachgiebigkeit erfragen können am Schenkel und am, also hat da vielleicht die Basis nicht gereicht? Basisarbeit?
Ich würde da auch erstmal mir die Frage stellen, warum ist das Pferd steif? Reden wir wirklich von einem steifen Pferd? Reden wir also von einem Pferd, was eher gegen die Ideen, die der Reiter ans Pferd weitergibt, naja, ich sag mal, eine Opposition entgegengibt? Das ist doppelt gemoppelt, aber egal. Also dort sagt, nee, das kann ich gerade nicht, das will ich nicht vielleicht auch. Es ist wirklich vielleicht eher langsam, hat es vielleicht auch ein Energieproblem, stimmt die Fütterung? Ne? Haben wir da wirklich genug Energie drin oder ist da zu viel Energie drin? Das kann ja auch, also ist es matt vielleicht tatsächlich, weil wir über ein zu fülliges, wohlständiges Pferd reden, das kann also auch sein, oder reden wir über ein altes Pferd, was Schmerzen hat? Ne? Also es gibt viele Themen, wo man dann hinterfragen muss, okay, über was reden wir da? Ist es ein steifes Pferd oder ist es vielleicht auch eher ein sehr, vom Gemüt her ein Pferd, was nicht so viel Feuer hat, wie wir das vielleicht dann haben wollten? Da würde ich tatsächlich gucken, ja, lösend, das haben wir am Anfang schon besprochen. Bei dem einen Pferd ist es so, beim nächsten ist es so, das kann man durchaus mal einsetzen. Aber ich würde immer dazu tendieren, halt die Nachgiebigkeit und die Ansprechbarkeit, so wie ihr es ja auch definiert habt, ist die da? Kann ich mein Pferd stellen? Kann ich es nach rechts und links stellen? Kann ich die Seitengänge nutzen im Schritt, ne, bevor ich dann in einen Galopp gehe und geschweige denn sogar noch Runde um Runde galoppiere?
Ja, jetzt sehe ich gerade so ein anderes Pferd vor mir, das also so ganz träge ist und dem man dann drei auf den Hintern haut und den mal 3 Runden richtig vorwärts galoppieren lässt, damit er überhaupt wach wird, weil das Adrenalin ein bisschen dafür sorgt, dass die Durchblutung angeregt wird. Ist ja eigentlich auch nicht so der Weg, den wir haben wollen. Also das müsste ich mir, liebe Steini, wirklich selber, müsste ich mir mal angucken. Ich habe da so meine Zweifel, ob das steife Pferd relativ am Anfang galoppieren sollte, um dann eben gelöst zu werden. Diese Lösungsphase ist ja auch tief. Ich mache mal weiter mit der Heike Rechkämmer. Ab wann sollte man ein Pferd mit Reiter galoppieren? Müssen die Grundgangarten Schritt und Trab erst fehlerfrei mit Reiter funktionieren? Kann man in der Ausbildung einen Schaden anrichten, wenn man zu früh galoppiert? Und noch eine Frage: Ist es sinnvoll, den Galopp erstmal in der Handarbeit beizubringen?
Fange ich mit der letzten Frage an, mit der Handarbeit. Da hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon drüber gesprochen. Wenn ihr nicht gut zu Fuß seid, werdet ihr das Pferd auch nicht gut an der Hand im Galopp schulen können. Und es gibt genügend Reitmethoden, wo man vollkommen auf Handarbeit verzichtet und auch trotzdem mit Pferden galoppiert. Also das kann man tun, muss man nicht machen. Kann natürlich ein Weg sein, um das Pferd schön vorzubereiten, wenn man gut zu Fuß ist und das geschickt macht. Und das Pferd an der Hand schön galoppieren kann. Wenn es an der Hand galoppieren kann und ihr könnt Schritt, zwar einen flotteren Schritt, aber Schritt nebenher gehen könnt, wenn ihr das könnt, dann ist euer Pferd garantiert soweit, dass es das unterm Sattel auch sehr schön kann, weil es einen gesetzten Galopp hat.
Also wir haben das schon ganz schön
Ja,
erarbeitet gesehen.
diese Methoden funktionieren absolut, aber man muss es nicht machen. Die
Wann sollte ein Pferd mit Reiter galoppieren? Müssen Schritt und Trab erst fehlerfrei
nach
funktionieren?
Nach unserer Methode, ja. Nach unserer Methode. Aber da sage ich auch wieder, es gibt ja auch verschiedene Methoden, sowohl in der konventionellen Reiterei, auch manchmal in der Westernreiterei. Die Pferde lernen im Grunde schon gleich Schritt, Trab und Galopp.
Kann man dann Schaden anrichten, wenn man zu viel
galoppiert? Natürlich kannst du einen Schaden anrichten, wenn die Pferde den Galopp noch nicht verstehen und nicht können. Manche Pferde werden heiß oder kriegen einen Frust und galoppieren gar nicht mehr, traben nachher nur noch wahnsinnig schnell und galoppieren nicht mehr. Selbstverständlich kann man dadurch eine ganze Menge versauen. Bei manchen Pferden funktioniert es, bei manchen eben noch nicht. Was ich eben sagte, in der konventionellen Reiterei wird es ja ganz normal, dass die Pferde relativ früh auch schon galoppieren. Aber häufig ist es so, dass sie zu lange galoppieren und das Pferd ist, zumal es meist dann ja auch erst oder schon dreijährig oder sogar vor dreijährig angeritten wird, ja, körperliche Schäden sind dann vorprogrammiert. Mhm. Die werden meist, wenn die ein bisschen älter werden, zeigen sich die ersten Wehwehchen. Also darum sagen wir immer, galoppiert nicht zu früh, lasst euch Zeit, bereitet euer Pferd vor, aber wir reiten ja auch erst mit 4 Jahren an. Von daher sind wir dann mit 4,5 oder mit 5 am Galopp. So, je nachdem, wie weit das Pferd ist. Ja.
Ich möchte, dass es sich im Galopp beeinflussen lässt. Und dass es schon im Schritt weiß, das sind gute Tipps, die der Reiter gibt. Da mache ich mal mit, weil der hat echt Ahnung, wie ich besser laufe, weil ich kann ja laufen. Aber da setzt sich ja einer drauf und die Tipps sind gut. Und im Trab auch. Zu Anfang sind die immer so, nein, 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 das geht nicht. Und dann lernen sie, gut, Tipp von dir. Guck mal, da komme ich um die Kurve. Und dann probieren wir mal Galopp, wenn das im Trab, wenn ich wirklich Einfluss habe auf Tempo, auf Richtung, auf Stellung, Biegung, dann probiere ich das mal im Galopp, ob mich das Pferd an seine Balance ranlässt.
Und manchmal
mit hilfreichen Tipps.
Manchmal ist es ja auch so, dass die Pferde uns schon Galopp anbieten und dann merkt man ja auch, wie sie drauf sind, ob sie es schon halten können oder ob sie anfangen zu rennen. Wenn sie es halten können, dann lass doch 3, 4, 5 Sprünge zu. Schad doch nicht. Ja, einfach sagen, na guck mal, geht doch schon. Fein, müssen wir dann nicht erst das Angaloppieren nur üben, sondern wenn das Pferd das freiwillig macht, weil es ein Talent für Galopp hat, würde ich es annehmen, nur nicht übertreiben.
Ich finde, du hast gerade was Wichtiges gesagt, diese Ansprechbarkeit. Ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Also diese Ansprechbarkeit, dass du das Pferd halt eben beeinflussen kannst und dann, was Wolfgang gerade sagte, also dass das Gleichgewicht des Pferdes halt schon so weit gefördert ist, dass es das von alleine anbietet und sagt, hey, obwohl da oben jemand drauf ist, der für theoretischen Ungleichgewicht da sorgen kann, aber ich vertraue dem, dass der da oben oder die da oben uns beide nicht umkippen lässt. Ne, ich würde da immer so ein bisschen auf mich selber gucken und sagen, okay, kann ich denn ein Pferd im Galopp schulen? Bin ich da gerade zu geeignet? Oder habe ich jemanden an meiner Seite, der mir dann zur Not von außen helfen kann und sagen kann, setz dich so hin, mach mal dies, mach mal jenes. Wie weit bin ich da denn selber geschult? Weil wir sehen ja in den Kursen Basis im Sattel, die Leute, die wir da zurück zur Basis gebracht haben, die sitzen ja zum Teil halt schon sehr, sehr lange im Sattel. Aber die sind so dankbar für diese Gleichgewichtstipps von der Basis, dass dann auf einmal so ein Schalter umgelegt werden kann. Dann sind auf einmal ganz andere Sachen mit dem Pferd möglich und dann wird angefangen zu galoppieren. Und das mit, ich sag mal halt eben Möglichkeiten, die man vorher gar nicht erahnt hat, obwohl man vielleicht schon 20, 30 Jahre im Sattel sitzt.
Ja, hast du schön erklärt. Die Conny Fleischer hat nochmal eine flankierende Frage. Haben die alten Meister ihre Pferde im Gelände auch mal gut vorwärts galoppiert oder immer gleich versammelt?
Da gibt es verschiedene Richtungen. Die einen haben gleich versammelt, die haben an Pilaren gearbeitet, die haben das Pferd im Schritt, im Trab und im Galopp an Pilaren durchgearbeitet, auf kleinsten Räume. Andere haben auf dem gepflügten Acker gearbeitet, in den Furchen gearbeitet und über die Furchen hinweg gearbeitet, also drüber weggesprungen oder in den Furchen galoppiert. Das gibt dem Pferd eine Laufrichtung und kann den, wenn man gegen die Furche galoppiert, den Pferden den Aufwärtsgalopp bringen. Und im Übrigen, die Kampagneschule wurde ja auch von vielen Reitmeistern immer wieder auch genau beschrieben, dass die Pferde eine Zeit lang draußen im Gelände geritten werden sollen, eben damit sie vorwärts und Balance und Mut bekommen.
Wir hatten schon mal eine Sprechstunde zu dem sogenannten Vorwärts, dass man so in Versammlung, zu viel Versammlung, ja, dass man da drin auch auf gut Deutsch verrecken kann. Das heißt also, ich drücke die Schenkel an und das Pferd sagt, ja, ja, versammeln. Und es gipfelt schlimmstenfalls im Schulhalt oder in der Levade. Ich kriege das Pferd nicht mehr vorwärts. Und da haben die alten Meister großen Wert drauf gelegt, dass die Pferde immer noch die Bestrebung haben, nach vorne zu springen. Sonst kriegst du auch eine Kapriole nicht hin.
Ich würde da nochmal von ganz anderer Stelle kommen. Wenn wir über alte Meister reden, müssen wir natürlich auch gucken, über wen reden wir da. Also reden wir dann über Steinbrecht, Boucher und so weiter. Oder reden wir zum Beispiel, also wenn wir jetzt über alte italienische Reitkunst reden, reden wir über Grisone. Und diese Zeit, also Leute, die Pferde ausgewählt haben, um sie auszubilden, durchaus für den Nahkampf oder für den, auch für den Krieg halt eben. Dazu waren diese Pferde halt eben meistens alleine schon von der Rasse, von ihrer Züchtung her, genau dafür geeignet. Das heißt, die sind nicht hergegangen, so wie wir es heute machen. Das soll jetzt nicht diskriminierend für irgendeine Rasse sein, aber die haben sich nicht ein Pferd fremd von dieser Reitidee ausgewählt, haben es irgendwo gerettet oder haben es bekommen, haben es geerbt oder was auch immer und sind hergegangen und haben das dann für die Reitkunst ausgewählt, sondern die haben ein Pferd erstmal ausgewählt, möglichst nah an ihrer Reitidee. Und diese, es waren erstmal, ich sag mal, Galopp geeignet. Mhm. Und weil Schritt und Galopp waren halt eben die sehr wichtigen Gangarten. Der Trab war, ist für nichts zu gebrauchen, ne? Außer für die Parade. Ne? Wenn man dann irgendwo mal entlang reitet und mal ein bisschen das Spasseggiare, was wir ja da auch, dieses Spazieren gehen, flanieren etc. zeigen wollte oder hatte ein Paradepferd oder etwas. Aber ansonsten war der Galopp halt auch sehr wichtig und das Tummeln war sehr wichtig. Im Nahkampf bestehen auf kleinsten Teller. Und da muss ich halt auch überlegen, natürlich haben die galoppiert und die haben relativ früh dann auch die Galoppidee da mit drin gehabt, während das später dann vielleicht halt eine ganz andere Reitidee war, weil sie auch andere Pferde dazu genommen haben. Aber wenn wir über alte Reitmeister reden, die haben sich fast ausschließlich beim Reiten mit Reitpferden beschäftigt. Und nicht mit Kutschpferden und nicht mit Gangpferden, die halt für das Galoppieren dann halt erstmal gar nicht gezüchtet worden sind.
Sehr guter Einwand.
Jawohl. Vielleicht wäre es auch gerade wieder an der Zeit, ich mache es jetzt mittlerweile fast jedes Mal, alle, die ihr uns zuhört und die, ich merke es auch immer, immer wieder, auch bei den Weekstudents, die zu uns kommen, so richtig verstanden haben, viele Leute das nicht, was wir tun. Ich glaube, einfach, das sieht schön aus und das wollen sie auch können. Aber das ist die Reitkunst in der Art und Weise der barocken Idee, der alten Meister. Ja? Und das hat nichts mit dem zu tun, was man heute alles mit Pferden macht und machen kann. Und alle Tipps, die wir hier geben, die sind im Allgemeinen dahingehend, das mit den Pferden zu tun, was wir erreichen und was wir auch euch zeigen. Hm. Und wenn dann gemischt wird mit anderen Reitmethoden, dann wundern sich die Leute, dass es nicht funktioniert, zweifeln an und so weiter. Wie gesagt, wir reden, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, und auch wenn wir von den alten Meistern sprechen, Leute, da müsst ihr davon ausgehen, 500 Jahre. Wisst ihr, wie lange 500 Jahre sind, was in den 500 Jahren sich alles entwickelt hat, ja? Wie die Leute sich alleine von der Kleidung und von ihren Häusern und den...
Was sie gegessen
Das hat sich alles kolossal verändert. Darum können wir einen, wie du sagst, einen Grisone nicht mit einem Steinbrecht vergleichen. Ja, da muss man, das ist tatsächlich, ist auch wichtig, was du gesagt hast, Chris. Von wem reden wir da eigentlich als alten Meister? Gut.
Sogar Gazila. In Trakehnen und bei den Mongolen wurden junge Pferde zum Einreiten lange Strecken geradeaus galoppiert, um ihnen beizubringen, einen Reiter zu tragen. Macht das Sinn? Fördert es irgendeine Form von Balance?
Ja, das tut es. Ich habe das auch in Kanada erlebt, dass Pferde im Gelände eingeritten werden und dann gleich eine ganze Zeit vorweggejagt werden. Die buckeln dann auch nicht mehr.
Quasi das Schlimmste schon durch?
Also wenn wir von der Mongolei sprechen, denen ist das egal.
Was das Pferd denkt.
Was das Pferd denkt.
Und wenn auch, wie lange es hält.
Wenn es nicht mehr hält, wird es aufgegessen. Genau. So, das müsst ihr einfach so sehen. Und sie haben unfassbar viele Pferde. Die haben nicht ein Pferd. Und wenn ein Pferd lahmt, dann nehmen sie das nächste. Ja? Da schmieren die auch ein bisschen ein und machen und tun was fürs Pferd, aber wenn es nicht mehr geht, dann sind die auch schnell dabei. Das wird nicht, da wird nicht lange rumgemacht. Nicht jahrelang der Tierarzt noch geholt, ja, oder sonst was.
Die Qualität eines mongolischen Pferdes ist schnell zu galoppieren.
Ja.
Wollen wir schnell galoppieren? Sogar, willst du schnell und galoppieren?
Der Gedanke der Trakehnerzucht der damaligen Zeit im 18. Mhm. Jahrhundert, es war ein, die wollten ein extrem gutes, hartes Militärpferd züchten. Und das war auch eine Prüfung, ob sie es durchhalten. Ja? Die, die es nicht durchgehalten haben, die gehörten nicht in diese Zucht. Die haben damals ganz bewusst arabische und englische Vollblüter da reingezüchtet, damit sie Härte reinbekommen. Härte, das ist etwas anderes als das, was wir uns heute wünschen.
Genau, ja. Also das ist das, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel auch jetzt in gewisse andere Rassen ja auch, wenn wir uns sowas anschauen, die Schweizer mit ihren Freibergern, die ja auch eine ganz klare Selektion da fahren und ganz klar auch sagen, okay, wer den Feldtest nicht besteht, der wird aussortiert. Ne? Der kommt auch dort in den entsprechenden, in die Fleischindustrie oder wird halt eben als Hengst gelegt und kommt in den Freizeitbereich, darf dort nicht mehr für die Zucht eingesetzt werden. Trakehnen, das war eine gewisse Industrie, und zwar eine durchorganisierte Industrie von Pferdezucht. Man hat da knallharte Selektionen gefahren, hat das gemacht, und wenn das gehalten hat, war das gut, und dann kamen die halt eben auch entsprechend da weiter. Hoher Vollblutanteil zum Teil, also Pferde, die durchaus halt eben für lange Strecken Galopp auch gemacht worden sind, ne? Gezüchtet worden sind, selektiert worden sind. Ne, das ist etwas anderes, ob ich mir nun den Isländer oder den Schwarzwälder Fuchs hernehme und sage, alles klar, wenn die das in Trakehnen oder in der Mongolei machen, dann machen wir das mit den Pferden jetzt auch. Ich muss da immer ganz genau hinschauen, über welche Pferderasse und welche Reitidee rede ich. Wenn ich jetzt über die Mongolen rede, ja, die werden sich einen Scheißdreck dafür interessieren, Entschuldigung fürs Neudeutsch an dieser Stelle, was ein Grison oder ein Steinbrecht aufgeschrieben haben.
Ja, und wie bin ich bereit, Selektion zu betreiben?
Wie gesagt, ja. Der Trakehner zur damaligen Zeit ausschließlich als Militärgefährt gedacht, nicht als Freizeitpferd oder als Kinderreitpferd oder sonst was, nur fürs Militär. Das war eine ganz klare Ansage dort auf dem Gestüt, wie die Pferde gezüchtet werden, wie sie angepaart werden, damit sie für den Zweck der Militärreiterei, und die war damals schon auf Strecke ausgelegt, durchhalten.
Gut. Henny Voss stellt die nächste Frage. Durch eure Handarbeit habe ich jetzt Schritt und Trab deutlich verbessert. Wie kann ich nun unsere rassebedingte Welschkopf, Baustelle, Galopp verbessern, sodass wir mehr Hankenbeugung für besseres Bergauf, einen besseren Dreitakt, ein aktiveres Hinterbein für die fliegenden Wechsel erreichen? So. Durch eure Handarbeit habe ich Schritt und Trab verbessert. Das ist toll. Was kann ich jetzt machen, um den fliegenden Wechsel zu erreichen? Für den fliegenden Wechsel brauchst du kein besseres Bergauf. Du brauchst einen besseren Dreitakt und auch nicht das aktivere Hinterbein im Sinne von, dass die schnell hintereinander unterfußen. Du brauchst für einen Galoppwechsel eine verlängerte Zeit zwischen dem einen und dem anderen Hinterfuß. Darum auch Dreitakt, dann entsteht nämlich die Diagonale. Wenn der zu versammelt ist, dann macht er hinten Dadam und dann kommen erst beide Vorderbeine. Der bricht die Diagonale und es wird zum Viertakt, was wir Schulgalopp nennen. Im Schulgalopp zu wechseln, ist ganz knifflig. Das kannst du erst, wenn sie es wirklich verstanden haben. Also unsere Erfahrung. Oder du gehst direkt über Misère in den Wechsel. Du sagst Rechtsgalopp, Mitte und dann Linksgalopp. Ne, das kann man machen, dann hopsen die ein, zwei Sprünge Misère. Da haben die alten Meister bestimmt.
Ja, die ganz alten Meister.
Die ganz alten.
Die haben das zum Teil gar nicht beschrieben. Das war für die normal. Die haben eine Misère.
Zum Teil? Keiner.
Ja, die haben einen Misère-Sprung gemacht, dann haben die gewechselt einfach. Mhm. Von einer Hand auf die andere. Deren
aufgemalt sind Schlangenlinien.
Ja, deren Sinn war es eigentlich auch gar nicht, Von denen hat keiner Serienwechsel gemacht. Das ist viel, viel später, erst im 19. Jahrhundert angefangen. Im Zirkus entstanden die Serienwechsel als Schickimicki. Ja? Und von daher, um einen Wechsel zu machen, da gibt es viele, viele Methoden. Da kann man mal anders mal nochmal drüber sprechen. Aber du sagst gar nicht, ob du dein Pferd im Galopp irgendwie vorbereitet hast. Du gehst gleich an den fliegenden Wechsel. Also wenn ich mein Pferd im Schritt im Trab vorbereitet habe, dann muss es erstmal galoppieren lernen und dann lernt es den fliegenden Wechsel.
Es muss Seitengänge im Galopp können.
Ja.
Also, und es muss sich beschleunigen lassen, ohne mir wegzurennen. Also ich muss das dosieren können. Ich muss ich muss dem Pferd eigentlich erst den Schulgalopp beibringen. Dann muss ich zwischen Schulgalopp und Arbeitsgalopp, zwischen Viertakt und Dreitakt ganz gezielt unterscheiden können. Und dann muss es sich im Arbeitsgalopp in Seitengänge bewegen lassen. Und dann musst du gucken, ob du es im Travers-Renvers den Wechsel machst oder im Schulter rein, Konterschulter rein. Das ist wirklich von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Galoppwechsel sind eine Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall entstehen die nicht durch Versammlung. Das kann ich dir schon mal sagen. Gut?
Jo.
Passt, ne? Anna M. Stark, wie erarbeitet ihr euch aus dem Galopp den versammelten Galopp und daraus später Terre-à-Terre und Mesère? Da gibt es auch mehrere
Möglichkeiten. Da gibt es zum Terre-à-Terre und Mesère können wir gleich noch was sagen. Das muss man gar nicht unbedingt aus dem Galopp entwickeln. Das kann man auch separieren. Und der versammelte Galopp, der entsteht tatsächlich durch Seitengänge, die wir im Galopp reiten. Und das Pferd mehr und mehr über den Seitengang in die Versammlung bekommen.
Das ist dann tatsächlich im Galopp, es ist das Travers.
Ja.
Und das Travers auf der Volte geritten, das wird pirouetteartig. Und das Pferd wird, ihr seht das bei jedem, der eine Galopp-Pirouette zeigt, du kriegst einen Viertakt. Die Hinterbeine tragen länger und dadurch entsteht der Schulgalopp. Und den nimmst du dir dann auch mit auf die Gerade, sodass das Pferd also weiß, ja, dieses schön ausbalancierte Schaukeln, das kann ich dann auch geradeaus. Genau. Ja. So entsteht versammelter Galopp. Und Terre à Terre und Mesère, um dieses tatsächliche hohe Aufschaukeln in zwei Zeiten gesprungen. Jetzt setzen beide Hinterbeine gleichzeitig und danach springen die kurz in die Luft und die Vorderbeine landen. Und so ist es wie beim Schaukelpferd. Das zu erarbeiten, da gibt es mehrere Methoden.
Da gibt es mehrere Methoden. Das kann man in der Tat aus dem Galopp entwickeln, aus der hohen Versammlung im Galopp, indem man das Pferd, das ist ähnlich der gleiche Grundgedanke wie bei der Piaffe, das Pferd vorwärts reitet, aber tatsächlich ein bisschen festhält und die Energie nutzt, um es auf der Stelle zu entwickeln. Die machen dann erst immer nur einen Sprung oder so, wenn man den gleich fein belohnt. Dann verstehen Sie das. Die andere Methode ist, das aus der Piaffe zu entwickeln, die Piaffe zu übertreiben. Das sagen Galoppsprungreiter meist einspringt. Und meist ist das der Galoppsprung, der aus der Piaffe passiert, weil das Pferd ja nach vorne etwas gehalten wird. Ein Sprung in Richtung Schulen über der Erde, ob das jetzt Mesère, eine Corbett ist oder Terre-à-Terre. Das ist dann die Interpretation des Pferdes. Und das dritte ist, dass zum Beispiel um den Pilaren herum aus einer Renvers-Volte zu entwickeln.
Knifflig, aber gut.
Ist auch eine Möglichkeit. Von daher, das machen wir, da gibt es bei uns auch überhaupt kein, das muss so, sondern meistens oder fast immer ist es so, da stellen wir plötzlich fest, das Pferd bietet das an. Und wenn es alt genug ist, ich sage immer vorsichtig, mit diesen Arbeiten im Galopp an der Stelle vom 7. bis 8. Jahr, die Pferde müssen erst stark sein, wirklich stark gestellte Muskeln haben. Die bieten es vorher auch schon an, aber sie machen es falsch, sie drücken den Rücken weg, die lassen die Vorderbeine hängen und so weiter. Und ihr kriegt relativ schnell einen weichen Rücken dadurch und das wollt ihr nicht.
Und nochmals,
kann irreparabel werden.
Haben wir schon sehr oft gesagt, ihr müsst so stark hinten sitzen, wenn ihr anfangt, den Schulgalopp weiter zu versammeln. So stark hinten sitzen, wie ihr euch das gar nicht traut. Das fühlt sich an, als wenn ihr euch mit dem Kopf auf den Schweif werft. Wirklich so, also unfassbar doll hinten sitzen. Sobald ihr das nicht tut und dem sich vorne hebenden Pferd mit eurem Gewicht entgegenkommt, weil der steigt ja, da muss man sich ja um den Hals werfen, ist das ganze Ding gegessen. Wird nichts mehr. Pferd kann das nicht leisten. Man muss extrem hinten sitzen. Und da man das vom Instinkt her falsch macht, muss man das unter Anleitung machen.
Wäre besser. Und haben Sie früher auch gemacht, immer mit Unterschrift.
Und die Frage wollte ich gerade stellen, ja.
Also wenn ihr das auf den Stichen seht, da stehen immer zig Leute um die Pferde herum. Wenn ihr diese Pferde seht mit den Vorderbeinen in der Luft, da stehen immer Leute drumherum und der hat ein Stöckchen und der hat ein Stöckchen und die helfen und mit Sicherheit auch verbal wird da ganz viel geholfen, was gerade zu tun ist.
Jetzt kommt noch eine ganz knifflige und für uns sehr konzentrationsintensive Frage von Anna Wehr. Mein Wallerer und ich spielen im Moment mit Mesère und Terre-à-Terre. Daraus wurden neulich Sprünge, die ausschließlich nach oben gingen. Die Vorderbeine berührten den Boden etwas torbiegig, als würde er gerade die Zehen kurz ins Wasser tunken, um die Temperatur zu prüfen. Die sehr gesetzte Hinterhand verließ den Boden nicht, als würde er von einer kurzen Levade in die nächste gehen. Mich verunsichert die Vorbiegigkeit der Vorhand. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Wie würdet ihr das einschätzen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie vorbiegig meint oder vorständig.
Ich kann es im Moment auch nicht.
Weil vorbiegig ist ja mit einem runden, ne? Ich glaube, sie meint vorständig, so nach vorn. Nicht senkrecht das Vorderbein, sondern so nach vorn gestreckt.
Wenn das Vorderbein nach vorne gestreckt wird und nicht angezogen wird, ist das Pferd nicht stark genug, das richtig zu machen. Wenn diese Sprünge richtig gemacht werden, dann zieht das Pferd die Beine an. Nach hinten, hübsch. Wie bei einer Levado oder bei einer Pesade. Mhm. Drückt das Pferd die Beine nach vorne. Ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal erklärt. Wenn das Pferd die Beine nach vorne drückt oder gar in der Luft ein Bein nach vorne streckt, wenn es hochgeht, heißt es immer, dass der Rücken weggedrückt ist. Mhm. Und bitte
auch,
mach es dann nicht.
Stehen bleibt, ja. Ist für mich auch so ein
Zeichen. Naja, bei dem einen Sprung bleibt sie erstmal stehen. Dafür braucht sie ja dann auch Unterstützung, meistens vom Boden, dass das Pferd weiterspringt. Es sei denn, du hast mehrere Pferde ausgebildet. Ich kann es vom Sattel mittlerweile ganz gut den Pferden sagen, spring weiter. Aber wer das noch nie gemacht hat, der wird es schwer haben bei der ganzen Geschichte. Also ich kann nur sagen, je nachdem, das müsste man sich angucken. Ist jetzt auch wieder ganz schwer aus der Ferne zu sagen, was ist da richtig, was ist da falsch? Ich möchte dir nur eines sagen, wenn dein Pferd die Sprünge anbietet und du dich nicht wohlfühlst dabei.
Das passt doch gar nicht. Wurden neulich Sprünge, aber die gesetzte Hinterhand verließ den Boden nicht, dann ist es kein Sprung.
Na doch, naja gut, die gehören zu den Schulen über der Erde. Von der Sortierung her, im Sprachgebrauch gehören die zu den Schulen über der Erde, diese Sachen. Man kann es Sprünge nennen. Aber ich sage jetzt nochmal, wenn du das nicht wirklich willst, wenn du das anfängst, die Pferde haben da Spaß dran, du freust dich da 3-4 Mal, die machen das schneller und lieber als eine Piaffe nachher. Darüber musst du dir im Klaren sein, es gibt Pferde, die sich dann immer wieder in Sprüngen entziehen oder im Steigen. Das geht dann so weit, dass du rückwärts gehen willst und dein Pferd geht hoch und es bleibt auch oben, weil es das kann. Das musst du dir wirklich überlegen, ob du das willst.
Die Geister, die ich
Vorsicht will. Damit. Das sind Übungen, die Pferde eigentlich auf der Koppel auch ganz gerne machen. Die das können, die das anbieten, sind auch die auf der Koppel viel in der Luft sind. Die gerne draußen Kapriolen springen und gerne Steigerchen machen, also die gerne in der Luft sind. Vorsichtig damit, das zu früh zu machen. Und wenn du nicht ganz genau weißt, ob du das durchziehen willst, manchmal schwer abzustellen, sehr schwer.
Warte mal, ich glaube, jetzt kriege ich einen Dreh. Wir spielen im Moment mit Mesère und Tata. Daraus wurden neulich Mesère-Sprünge, die ausschließlich nach oben gingen. Die Vorderbeine berührten den Boden etwas vorbiegig, die Hinterhand verließ den Boden nicht. Dann ist es kein Mesère mehr.
Das sind dann Hankensprünge.
Nein, die verlässt den Boden nicht, bleibt hinten stehen und macht vorne hops, hops.
Die Frage ist, ob sie jetzt also trotzdem angehoben waren, die Hinterbeine, und also quasi die Zehen vielleicht noch am Boden waren, aber vielleicht die Ballen hinten, also noch nicht komplett den Boden verlassen hat, oder ob sie wirklich einfach komplett am Boden geblieben ist, weil dann wären wir ja weiterhin beim Mesère.
Das ist Mesère ohne vor und ohne, also kein wirkliches Mesère, wo es nicht vorne, hinten springt, sondern nur vorne springt, vorne hoch. Das ist der Ansatz dazu, woraus man es entwickeln würde. Wenn man dem Pferd jetzt hinten noch ein bisschen helfen würde, es hinten antippt, dann wird es wahrscheinlich weiterspringen und so entwickelt es eben die Weitersprünge, dass das Mesère wirklich vorne, hinten, dann 2, 3, später 4, 5, 6 Sprünge werden kann. Aber das ist die Vorstufe dazu.
Ja, und bei dem Vorbiegig, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, da muss man tatsächlich gucken, ich würde es filmen und schauen, werde ich da durch mein Auge getrügt, weil es so schnell geht, dass ich nicht sehe, dass das Karpalgelenk gestreckt wird. Mhm. Ja, also, dass ich wieder wirklich die Gelenke so habe, wie sie sein sollten, dass dann die Federkraft aus den richtigen Strukturen kommt. Oder ist es etwas, das da tatsächlich eher dazu führt, dass wir eine gewisse Lethargie da vorne haben, dass das Karpalgelenk nicht gestreckt wird und dann erst danach gestreckt wird, nachdem quasi die unteren Strukturen bereits den Boden dann wieder verlassen haben? Das würde nicht so gesund sein für die unteren Gelenke, weil das Karpalgelenk dann eben dort das nicht abfangen kann.
Wenn du es filmst und siehst, dass das Pferd den Kopf hochreißt dabei, aus der Versammlungsposition geht, dann ist es definitiv auch falsch. Hm. Das Pferd muss mit Kopf und Hals in Stellung, nicht in Biegung bleiben, aber in die Stellung muss erhalten bleiben und die Beizäumung muss auch einigermaßen erhalten bleiben. Die geht natürlich etwas weiter nach vorne mit der Nase, aber das Pferd reißt nicht den Kopf hoch und drückt nicht den Unterhals raus. Wenn es den Unterhals rausdrückt, drückt es auch definitiv den Rücken weg. Und dann haben wir genau das, was wir jetzt beide
da beschrieben haben. Dann ist die Anbindung von der Vorhand nicht mehr gegeben. Ja.
Und wie gesagt, das eine ist das, was das Pferd draus macht, ob das jetzt gesund ist oder nicht, das sei dahingestellt. Das nächste ist, ob du das wirklich willst. Die Konsequenzen sind manchmal gar nicht so einfach. Also wir haben auch ein Pferd, das da heraus die Hebung entwickelt hat. Der kann steigen. Der kann richtig steigen. Ja, der macht nicht nur P-Sade, der steht kerzengerade in der Luft. Mhm. Und der kann da auch wirklich 10, 20 Sekunden so stehen bleiben, wer das nicht kennt. Der kriegt richtig Angst. Mhm. Und wenn man richtig Angst kriegt, gibt es ja die, die sich vielleicht noch freundlicherweise am Hals festhalten. Wenn er aber senkrecht in der Luft steht und ziehst am Zügel, dann kann die Nummer auch ganz nach hinten losgehen. Und wenn der dann Pech hat, fällt er auf dich drauf. Das willst du auch nicht.
Ja.
Also, vorsichtig damit, so nett wie das alles ist. Das, was über der Erde anfängt, das sind Dinge, die kann man später nur noch schlecht stoppen. Das ist überhaupt die Kunst. Wer sich mit den Schulen über der Erde beschäftigt, da musst du das Abschalten üben. Das Anschalten brauchst du nicht mehr üben.
Das stimmt.
Das Abschalten ist das Problem. Die hören nicht auf. Okay.
Aha. Fein. Das war ein ganz schöner Sprechstunde, auch mit anfänglichen kleinen Verrutscherchen. Hat uns ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, fragt die Krischkes, und jetzt denken wir uns tatsächlich ein neues Thema
aus. Ihr könnt ja heute Nacht im Traume dann galoppieren, wie die Hunde und die Pferde das machen. So.
Ich habe heute Nacht im Traum einen Velociraptor gezähmt. Ich bin völlig verrückt. Okay, ja.
Nicht schlecht. So mit Klickern?
Nee, Maulkorb war tatsächlich da mit beschäftigt, weil der wollte mich immer beißen.
Okay. Ja, wir sind gespannt, was du uns nächste Woche zu berichten hast.
Lieber Chris, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst.
Euch allen.
Tschüss.
Tschüss.